ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Schön, dass Sie dabei sind. Knapp 3 Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist die Linke stärkste politische Kraft in der Stadt. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB24 Abendschau und von RBB888 hervor. Angela Ulrich aus unserer landespolitischen Redaktion fasst zusammen, wie es für die anderen Parteien aussieht.
Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die Linke auf 20%, gefolgt von den Grünen mit 19% und der AfD mit 18%. Die CDU verliert weiter und käme mit 17% nur noch auf Platz 4, vor der SPD mit 13%. FDP und BSW würden es nicht ins Abgeordnetenhaus schaffen. Die aktuelle schwarz-rote Koalition hätte damit weiter keine Mehrheit. Möglich wären Dreierbündnisse zwischen Linken, Grünen und SPD oder Grünen, CDU und SPD. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die großen Parteien aus. Als wichtigstes Problem sehen die Berlinerinnen und Berliner derzeit mit weitem Abstand das Thema Wohnen und Mieten. Es folgen Verkehr, Flüchtlinge, Bildung und innere Sicherheit. Allerdings traut nur eine Minderheit den Parteien zu, diese Probleme auch zu lösen. Bei den Kompetenzwerten haben Linke und AfD dazu gewonnen, während CDU und SPD verlieren.
Die Linke ist in Berlin stärkste politische Kraft. Angela Ulrich hatte die Einzelheiten. Und jetzt gute Nachrichten für die rund 30.000 Beamtinnen und Beamten in Brandenburg. Das Land Brandenburg wird seine Beamtinnen und Beamten deutlich besser bezahlen. Das haben Finanzminister Daniel Keller von der SPD und Innenminister Jan Redmann von der CDU heute nach Gesprächen mit Gewerkschaftsvertretern angekündigt. Damit reagiert das Land auf ein Urteil des Verfassungsgerichts aus dem vorigen Jahr, das die Beamtenbesoldung in Berlin für verfassungswidrig und nicht amtsangemessen erklärt hat. RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow berichtet.
Zwischen 450 und 1.000 Euro mehr Gehalt im Monat werden Polizisten, beamtete Lehrkräfte, Justizmitarbeiter und Beamte an Hochschulen im Land Brandenburg rückwirkend zum 1. Januar erhalten. Deutlich mehr Geld in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Aber damit reagiere die rot-schwarze Landesregierung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das eine amtsangemessene Besoldung der Beamten fordert, sagt Finanzminister Daniel Keller von der SPD in Potsdam.
Und uns ist schon bewusst, dass es hier auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu klaren Debatten führt. Und ich sage es ja auch mit aller Deutlichkeit, wenn wir als Landesregierung anfangen, Urteile vom obersten Gericht eben nicht umzusetzen, finde ich, dann sind wir und laufen selber Gefahr, auch die Demokratie und das System, was wir haben, zu hinterfragen. Ich halte es auch für geboten, den Streit der letzten 20 Jahre mit Staatsdienerinnen und Staatsdienern hier deutlich zu beenden.
Etwa 1,5 Milliarden Euro sollen die zusätzlichen Kosten für die Beamtenbesoldung bis zum Jahr 2028 ausmachen. Das entspricht etwa der Hälfte des Brandenburger Bildungsetats im vorigen Jahr. Dieses Geld muss an anderer Stelle eingespart werden, macht Minister Keller deutlich.
Wir müssen insgesamt konsolidieren den Haushalt. Wir werden in Zukunft schauen, dass die Ausgaben besser zu den Einnahmen wieder passen. Und dementsprechend werden wir bei den Ausgaben, das kann ich jetzt schon sagen, reduzieren müssen.
Wo genau, sagt Keller nicht. Landesregierung und Gewerkschaften einigten sich darauf, dass ab März des nächsten Jahres die Arbeitszeit für Beamte auf 41 Wochenstunden steigt. Allerdings nicht für Lehrer, weil die bereits seit Februar eine Wochenstunde mehr unterrichten. Auch für Polizisten im Schicht- und Wechseldienst bleibt es bei 40 Stunden. In welchen Bereichen überhaupt noch verbeamtet wird und wo Personal reduziert werden kann, darüber berät die rot-schwarze Landesregierung. Von den wie vom Gericht eingefordert besser bezahlten Beamten werde erwartet, dort zu arbeiten, wo sie besonders gebraucht werden, sagt Innenminister Jan Redmann von der CDU.
Wenn es darum geht, den Unterricht darstellen zu können, wenn es darum geht, dafür Sorge zu tragen, dass eine Polizei vor Ort überhaupt präsent ist, dann müssen die privaten Belange des Beamten zurückstehen und dann muss auch der Dienstherr die Möglichkeit haben, auf die Ableistung der 41. Stunde zu bestehen.
Anita Kirsten, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, nennt die nun verfassungskonforme Besoldung der etwa 8.500 Brandenburger Polizisten historisch.
Für unsere Kolleginnen und Kollegen ist ganz klar, es ist endlich etwas rechtlich verbrieft, worauf sie einen Anspruch haben. Sie leisten jeden Tag Dienst an dieser Gesellschaft, für diesen Staat, für die innere Sicherheit. Und es ist mehr als Zeit, dass der Finanzminister jetzt endlich dieses Thema sich annimmt.
Nach den Sommerferien werden Landesregierung und Landtag die erforderlichen gesetzlichen Änderungen beraten und beschließen. Noch in diesem Jahr, hofft Finanzminister Keller, sollen die höheren Zahlungen an Brandenburgs Beamte überwiesen werden.
Mehr Geld also für die Beamtinnen und Beamten in Brandenburg. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war das mit dem Bericht. Haben Sie schon mal von Schreiadlern gehört? Wenn nicht, die sind extrem selten. In Deutschland leben nur noch 130 Brutpaare. Und jetzt sind 26 Schreiadler-Küken in einer Aufzuchtstation bei Potsdam geschlüpft. Sie sind klein, grau, haben Knopfaugen, sind unfassbar flauschig und sehr laut, wenn sie hungrig sind, die Schreiadler-Küken. Hören Sie mal. In Potsdam werden über 20 per Hand aufgezogen. Warum das notwendig ist und was es dabei zu beachten gilt, das hat rbb24-Reporterin Magdalena Bienert heute sehr intensiv erleben dürfen.
Mitten im Wald auf idyllischem Gelände liegt der Falkenhof und die Aufzuchtstation für 26 Schreiadlerküken. Ursprünglich kommen sie aus Polen, wo die Population stabil ist, im Gegensatz zu Brandenburg. Hier leben rund 130 Schreiadlerpaare. Jedes bekommt zur Brutzeit 2 Eier. Das kleinere, das wird gerettet, erklärt die Polin Roxana Kaluja.
Das zweite Ei ist quasi ein Ersatzei, falls das erste Ei nicht befruchtet wurde und kein Küken schlüpft. Aber viele Raubvögel haben das Verhalten, was wir Kainismus nennen, von Kain und Abel. Es gibt eine große Aggressivität zwischen den Küken.
Das Küken, was 1 bis 2 Tage später schlüpft, wird vom Geschwisterküken getötet. Um das zu vermeiden, also die notwendige Entnahme der kleineren Eier und der sehr vorsichtige Transport aus Polen nach Brandenburg. Roxana Kaluja muss die Kleinen nun 3-mal täglich füttern. Da die Tiere später ausgewildert werden, dürfen sie keinen für sie erkennbar menschlichen Kontakt haben. Auf dem Handy macht Roxana mütterliche Schreiadlerrufe an. Jetzt wissen die Kleinen, es gibt Futter. Roxana und auch ich streifen uns braune Umhänge über und setzen Masken mit Schnabel auf. Sie sind wirklich zu niedlich mit ihrem fluffig zerzausten Flaum. Auf dem Speiseplan stehen zerkleinerte Mäuse und Hasen. Sobald die Küken fliegen können, müssen sie die dann in unseren Wäldern selber fangen. Bis dahin gibt's aber noch All-Inclusive-Verpflegung im Falkenhof Potsdam.
rbb24-Reporterin Magdalena Bienert berichtete aus Potsdam. In Berlin ist die Verlängerung der U8 ins Märkische Viertel einen Schritt weiter. Seit heute wird der Baugrund mit Hilfe von Probebohrungen untersucht. Die sind wichtig, um konkret planen zu können, wie die Tunnelröhre gebaut werden muss und wo exakt sie idealerweise entlanglaufen sollte. Ute Schumacher war für uns heute früh an der ersten Bohrstelle.
Neben der großen Baugrube für ein großes Wohnhochhaus der Gesobau am Wilhelmsruher Damm in Reinickendorf setzten zwei Bauarbeiter die erste Bohrung in den Märkischen Sand.
Damit man weiß, wo der Grundwasser steht und was hier oben für den Boden ansteht. Für spätere Traglasten, Wasserabsenkungen etc.
Charles Jaster wird mit seinen Kollegen mehrere Bohrungen entlang des geplanten U-Bahn-Trassenverlaufs setzen.
Ist aufregend, immer wieder eine Herausforderung, jeden Tag was Neues. Jede Baustelle, überall ist der Boden anders.
Weil das so ist, hängt an den Ergebnissen der Bohrungen auch, wie genau der geplante U-Bahn-Tunnel gebaut werden muss. Wenn diese Ergebnisse da sind, kann es eine realistische Baukostenschätzung geben, sagt BVG-Chef Henrik Falk. Die bisher geschätzten Kosten von 390 Millionen Euro seien nur sehr grob.
Alles andere davor sind Hochrechnungen. Wir gucken in andere Städte, wir gucken uns gewisse Dinge an. Aber es hängt so viel vom Baugrund und von diesen Untersuchungen ab, dass ich genau weiß, diese Leistungsphase jetzt wird ein Jahr dauern und wird uns ein großes Maß an Sicherheit bringen. Und dann am Ende dieser Bewertung genau sagen zu können, wie lange dauert es, was bauen wir und was kostet es genau. Und dafür werde ich dann noch gerade stehen.
Die Verlängerung der U8 hat aber nicht nur Fälle. Fans. BUND, Grüne und Linke plädieren dafür, das Märkische Viertel lieber ans Straßenbahnnetz anzuschließen.
Was das Märkische Viertel braucht, das ist vor allem eine bessere Feinerschließung. Die Verlängerung der M1 von Rosenthal bis ins Märkische Viertel, das wäre aus unserer Sicht ein echter Gewinn für die Fahrgäste und für die Anwohnerinnen und Anwohner hier.
Sagt der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Christian Ronneburg. Die Straßenbahn wäre auch viel schneller und günstiger im Bau im Vergleich zur U-Bahn. Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU findet aber, dass die Kapazität der Straßenbahn zu gering ist.
Hier leben so viele Bürgerinnen und Bürger Berlins und wir erwarten, dass wir mit diesem Anschluss 38.000 Menschen erreichen, die dann den ÖPNV ganz anders nutzen können, als sie ihn heute nutzen können, nämlich mit der U-Bahn.
Bloß ab wann sie das können, ist die Frage. Die beantwortet der Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH, Dennis Backwinkel, so.
Wenn es optimal läuft, wird es Ende der 30er Jahre in Betrieb genommen werden können.
Das hieße aber auch, dass alle nötigen Planungsschritte ohne Verzug vorangehen und beispielsweise der Planfeststellungsbeschluss nicht länger als 2 Jahre dauern darf.
Die Verlängerung der U-Bahn-Linie 8 bis ins Märkische Viertel nimmt langsam Form an. Ute Schumacher war das mit dem Beitrag. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jasser Speck.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.